SAI Podcast Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung beginnen wir mit einer neuen Sendereihe. Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satya Sai Babas von Norbert Nikolaus. Sri Satya Sai Baba sagte: Weltliche Gelehrsamkeit kann die Bedeutung der direkten Offenbarung Gottes nicht erfassen. Die Gnade Gottes muss durch Hingebung und Ausdauer gewonnen werden. Der gnadenvolle Blick Gottes allein kann die wahre Bedeutung des Gehörten, Shruti, im Herzen zur Gewissheit werden lassen. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Von Sommer 2016 bis Frühjahr 2018 wurden in den Satyasai-Briefen 6 Essays zur christlichen Mystik veröffentlicht. Der Autor dieser Essays ist Norbert Nikolaus. Er hat sich mit den Erkenntnissen von Augustinus, Meister Eckhart, Teresa von Avila, Jakob Böhme und Johannes Tauler im Lichte der Lehre Satyasai Babas auseinandergesetzt. In seinem ersten Beitrag Erkenntnis, Befreiung, Erleuchtung, Offenbarung in der Sommerausgabe der Satyasai-Briefe 2016 beleuchtet der Autor das Phänomen der Erleuchtung. Satyasai Baba benutzt auch die Begriffe Erkenntnis, Befreiung oder Offenbarung und zeigt auf, dass die Menschen bereits seit Jahrtausenden Erfahrungen mit dem Göttlichen machen. Diese hat ihr Leben jeweils grundsätzlich verändert. Davon werden sie nicht müde zu berichten und darüber zu lehren. Im Vorwort heißt es:
Erleuchtung ist von transzendenter Natur und tief und unergründlich wie der Ozean. Es ist die Erfahrung einer übergeordneten Wirklichkeit, der gegenüber unser Alltagsbewusstsein lediglich als Traum erscheint, als eine in der Dualität verankerte Illusion. Diese Erfahrung entzieht sich einer Beschreibung mit sprachlichen Begriffen. Ihre Qualität ist für Menschen, die diese Erfahrung nicht selbst gemacht haben, nicht nachzuvollziehen. Dennoch haben die Mystiker, die wir gewöhnlich einzelnen Religionen zuordnen, versucht, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Zumeist in der Absicht, ihre Glaubensgenossen zu einer ebensolchen Erfahrung anzuleiten. Hierüber gibt es zahllose historische Dokumente. Wir sprechen von christlicher Mystik oder von islamischer Mystik, was suggeriert, dass die darin beschriebenen Erfahrungen oder Zustände Aspekte gerade dieser Religionen seien. Da solche Erfahrungen aber in allen Religionen und auch außerhalb von Religion auftreten, liegt es auf der Hand anzunehmen, dass es sich um allgemeinmenschliche Erfahrungen handelt. Erleuchtung ist vor allem im Hinduismus ein gängiger Terminus, nämlich Moksha, und gilt als das wichtigste Ziel menschlicher Existenz. Es ist das letzte der 4 Lebensziele, die es laut Patanjali zu erreichen gilt. Auch Satyasai Baba thematisiert in seinen Ansprachen immer wieder diese 4 Lebensziele.
Es gibt 4 rechtmäßige Ziele menschlichen Bemühens. Sie sind das Einhalten der göttlichen Ordnung, Dharma, materieller Wohlstand, Artha, die Erfüllung von Wünschen, Karma und die Erlösung, Moksha. Sie werden aus gutem Grund immer in dieser Reihenfolge genannt, denn Rechtschaffenheit, Dharma, muss dem Erwerb von Wohlstand, Artha, zugrunde liegen und das Verlangen, Karma, muss auf Erlösung, Moksha, gerichtet sein.
Moksha wird im Deutschen häufig mit Erlösung oder Befreiung wiedergegeben und meint mit Sai Babas Worten die Befreiung von allem, was bindet, das heißt das Erreichen des immer seienden, immer dauernden, immer reinen Wesens des Selbst. Wenn alles Bindende aufgegeben worden ist, wird das reine Wesen des Selbst erfahren. Grundlage dieses Verständnisses ist das spirituelle Welt- und Menschenbild, das wir in allen Religionen finden, und das besagt, dass der Mensch hier auf Erden nur ein blasses Abbild dessen ist, was er eigentlich zu sein imstande ist. Er hat, wie Sai Baba es ausdrückt, ein Geburtsrecht auf göttliche Glückseligkeit. Aber er muss sich um diese Glückseligkeit auch bemühen.
Ihr habt sicher gehört, dass es Menschen gibt, die nach Moksha, nach Erlösung streben und sie erlangen. Viele mögen denken, die Erlösung sei eine seltene Ehre, die nur wenigen zuteil wird, eine Art Paradies, ein Reich der Auserwählten, eine Höhe, zu der nur wenige, besonders starke Seelen aufsteigen können. Nein, Erlösung ist etwas, das alle erlangen müssen. ob sie stark sind oder nicht. Selbst jene, die das nicht glauben, werden schließlich den Weg zu ihr finden.
Mystiker aller Kulturen und Religionen bezeugen, dass sie diesen Weg gegangen sind und das Ziel erreicht haben. Sie alle machen allerdings die Einschränkung, dass ihre Erfahrung nicht beschreibbar ist, wie es zum Beispiel Teresa von Avila im Buch »Die innere Burg« ausdrückt. Es ist unmöglich, es auszudrücken, und der Verstand kann es nicht begreifen. Und kein Vergleich reicht aus, es zu erklären. Dennoch waren die Mystiker immer wieder bemüht, diesen Weg auch ihren Mitmenschen zu vermitteln. Das geschah dann auch, je nach den Umständen der Zeit, gemäß ihrer kulturellen oder religiösen Prägung, sowie entsprechend ihrem ganz persönlichen Temperament. Augustinus war einer der bedeutendsten Kirchenlehrer. Sein Einfluss auf Philosophie und Theologie ist in der abendländischen Geistesgeschichte einmalig und seine Autorität als Kirchenvater ungebrochen. Teresa von Avila, Meister Eckhart und Johannes Tauler waren in das katholische Ordensleben eingebunden. Sie benutzten die damals gültige Terminologie der Kirche und mussten zusehen, dass ihre Erfahrungen im Rahmen der damals gültigen Theologie formuliert wurden. Was oft gar nicht so einfach war, denn mit Strenge wachte die Inquisition darüber, dass ihre Schriften nicht der Lehre der Kirche widersprachen. Auch der Schuster Jakob Böhme, der selbst nicht in kirchlichen Diensten stand, musste sich der Anfeindungen, die seine Schriften auslösten, erwehren und zeitweilig sogar auf Anweisung des Magistrats seine Heimatstadt Görlitz verlassen. Bevor wir auf die zuvor genannten Mystiker im Einzelnen eingehen, wollen wir die erste Folge der neuen Serie mit dem Essay »Erkenntnis, Befreiung, Erleuchtung, Offenbarung« beginnen. Norbert Nikolaus unterteilt seinen Bericht in mehrere Abschnitte. Erstens, auf der Suche nach Gott. Zweitens, wie offenbart sich Gott dem Menschen? Drittens, die Veden als Offenbarung des Göttlichen. Viertens, Offenbarung als Grundlage der Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Und fünftens, das Problem der Authentizität.
Thank you.
auf der Suche nach Gott. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen hat es Menschen gegeben, die Gott mit Intellekt und Gefühl gesucht und schließlich die Stimme Gottes im Innern gefunden haben. Seit der Mensch auf Erden wandelt, ist er bestrebt, mit den höheren Mächten, die er als Voraussetzung seines Daseins erahnt, in Kontakt zu treten. Er fragt sich nicht nur, wer diese Mächte sind, sondern auch, wer er selbst im Verhältnis zu ihnen ist. Mit Swamis Worten: Der Mensch ist ständig bestrebt, Gott zu erblicken. Die im Titel genannten Begriffe Erkenntnis, Befreiung, Erleuchtung, Offenbarung verwendet Saibaba synonym und bestätigt, dass Offenbarung dem gleichzusetzen ist, was wir als Erleuchtung bezeichnen. Eine direkte Wahrnehmung des Absoluten. Der im Herzen Wohnende, der Atman, ist die Stimme Gottes im Innern und löscht unseren Durst nach Erkenntnis. Allerdings fällt es dem Menschen nicht leicht, diesen Kontakt herzustellen, und so gehört es zur Mission des Avatars, die Menschheit hierin anzuleiten. Unermüdlich hat sich Saibaba in seinen Ansprachen und mit seinem Wirken letztlich dem Streben des Menschen nach dem Kontakt mit Gott bzw. dem Göttlichen gewidmet. Wie offenbart sich Gott dem Menschen? Unter Offenbarung wird landläufig verstanden, dass etwas Verborgenes enthüllt wird. Im religiösen Sprachgebrauch bezeichnet dieser Begriff gewöhnlich eine auf übernatürlichem Wege stattfindende Mitteilung göttlicher Wahrheiten oder eines göttlichen Willens. In den großen Weltreligionen finden sich zahlreiche Beispiele von Offenbarungsgeschehen, die im Prinzip zwar ähnlich ablaufen, sich aber kulturell bedingt unterscheiden. Vor allem, wenn es darum geht, das Geschehen im Nachhinein theologisch, das heißt auf der Verstandesebene, einzuordnen. Saibaba macht darüber hinaus noch geltend, dass Offenbarung wie jede höhere Erkenntnis vom spirituellen Reifegrad abhängt und damit an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.
Weltliche Gelehrsamkeit kann die Bedeutung der direkten Offenbarung Gottes nicht erfassen. Die Gnade Gottes muss durch Hingebung und Ausdauer gewonnen werden. Der gnadenvolle Blick Gottes allein kann die wahre Bedeutung des Gehörten im Herzen zur Gewissheit werden lassen.
Das Offenbarungsgeschehen geht mit einer völligen Verwandlung des Menschen, dem diese Gnade gewährt wird, einher. Wenn diese Offenbarung kommt, wirst du er, denn du warst schon immer er, obwohl du es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hast. Es ist, wie schon so oft von Saibaba beschrieben, ein Zusammenwirken von eigener Anstrengung, zumindest aus weltlicher Sicht, und Gnade, die diese Verwandlung des Menschen möglich macht. Wenn der Einzelne dem All begegnet, wird er eins mit dem All. Nicht ganz voraussetzungslos, aber doch im Verstehen einfacher, scheint die Offenbarung des Göttlichen in der Natur zu sein. Saibaba hat die Natur mehrfach als das Gewand Gottes bezeichnet und betont, dass die gesamte Schöpfung schließlich eine direkte Offenbarung Gottes sei, was der Mensch aber leider nicht einsieht.
Es mangelt ihm, dem Menschen, aber an der Einsicht, dass Gott überall im ganzen Kosmos anwesend ist. Das Unvermögen, Gott in der sichtbaren Welt wahrzunehmen, ist ein Zeichen von Unwissenheit. Alles in der Welt der Erscheinungen ist durchdrungen von Gott. Wenn ihr die Natur anschaut, erkennt ihr nur ihren irdischen Aspekt. Ist euer Geist jedoch auf Gott konzentriert, so nehmt ihr das Göttliche in allem wahr. Darum liegt der Fehler in eurer Anschauung und nicht in der Schöpfung. Verändert eure Sichtweise. Zu diesem Zweck müsst ihr damit beginnen, alles in der Welt als Offenbarung Gottes zu betrachten.
Dass das auch schon in früheren Zeitaltern nicht einfach gewesen ist, belegt Sai Baba gleich anschließend mit einem Beispiel.
Von der Schwierigkeit, die Wahrheit des Göttlichen zu erkennen, wusste schon der heilige Sudas, ein Lied zu singen. O Krishna, wie soll ich dich erkennen? Du bist kleiner als ein Atom und größer als das Unermessliche. Du verbirgst dich in den 8.400.000 Arten von Lebewesen im Universum. Du durchdringst den ganzen Kosmos vom Grashalm bis zum gewaltigsten in der Schöpfung. Wie soll ich deine unendliche Gestalt erkennen? Alle Großen dieser Welt haben Gott in dieser unbegrenzten Form erfahren. Und sie erkannten auch, dass das Göttliche sogar in den Bösen und den Übelgesinnten anwesend ist.
Ein gut nachzuempfindendes Beispiel göttlicher Offenbarung in der Natur ist bei vielen Völkern schon immer die Sonne gewesen, durch die erst alles Leben auf der Erde möglich wird. Daher ist für den Planeten Erde die Sonne die sichtbare Offenbarung Gottes. Und er weist immer wieder darauf hin, dass der Mensch selbst zu den Offenbarungen Gottes gehört. Jedes menschliche Wesen ist eine Offenbarung Gottes. Daher seine häufige Ermahnung, in jedem Wesen Gott zu sehen. Obwohl wir unseren Blick ständig auf die Welt der Erscheinungen gerichtet haben, also auf die Schöpfung, wie sie uns vor Augen tritt, gelingt es uns gewöhnlich nicht, in diesen Erscheinungen das Göttliche zu erkennen und nicht nur zu erahnen. Devotis, die Sai Baba persönlich begegnet sind, konnten den Vorgang der Offenbarung des Göttlichen immer wieder mit eigenen Augen erleben. In den Manifestationen von Vibhuti, der Materialisation von Ketten oder Ringen für einzelne Anhänger und natürlich auch im Hervorbringen des Lingam an Mahashivaratri. Sai Baba selbst hat diesen Aktivitäten allerdings keine so große Bedeutung beigemessen.
Ihr solltet die Erschaffung und Offenbarung des Linga nicht überbewerten. Es ist nur die Offenbarung eines Atoms, meiner Majestät. In mir, der ich Welten erschaffen und das Universum füllen kann, gibt es weit mehr Verehrungswürdiges. Die universelle Liebe, die Lehren des Dharma, die Wiederbelebung der Veden, die Förderung der Guten, den Segen für die spirituellen Sucher.
Der Vorgang der Offenbarung des Göttlichen vollzog sich so auch bei Vyasa, der das Mahabharata und das Bhagavatam schrieb und damit der Menschheit ermöglichte, von der Macht und der Herrlichkeit Gottes zu erfahren.
Mit anderen Worten, er, Vyasa, muss von Narayana gedrängt und inspiriert worden sein, dessen Werkzeug er durch seinen Willen wurde. Das Göttliche, das so allgegenwärtig ist, wie die Rundfunkwellen, welche die Programme der verschiedenen Sender ausstrahlen, wurde von Vyasa empfangen und wiedergegeben, damit die Menschheit hören und wissen und anbeten und finden konnte.
Sai Baba geht auf zwei unterschiedliche Gottesaspekte ein. Auf den persönlichen Gottesaspekt Narayana, auch ein Name für Krishna, wie auch auf den unpersönlichen Gottesaspekt, das Göttliche. Die Unterscheidung des zugrunde liegenden Gottesaspekts ist notwendig, wenn man das Offenbarungsgeschehen in den verschiedenen Religionen vergleichen will. Im Hinduismus gelten die Veden als die reinste Quelle höchster Offenbarung. Sie sind, wie Sai Baba sagt, eine Offenbarung der Wahrheit in reinster Form.
Eine Quelle kühlfrisch und klar, die in mir sprudelt und niemals versiegt, schenkt mir Lebenskraft und Freude alles, was mir am Herzen liegt. Dahin lenk ich meine Sinne, die Gefühle und meinen Verstand. Denn aus dieser Quelle trinken heißt zu trinken aus Gottes Hand. Denn aus dieser Quelle trinken heißt zu trinken aus Gottes Hand. Eine Quelle kühlfrisch und klar, die in mir sprudelt und niemals versiegt, schenkt mir Lebenskraft und Freude, alles, was mir am Herzen liegt. Dahin lenk ich meine Sinne, die Gefühle und meinen Verstand. Denn aus dieser Quelle trinken heißt zu trinken aus Gottes Hand. Denn aus dieser Quelle trinken heißt zu trinken aus Gottes Hand. Eine Quelle kühlfrisch und klar, die in mir sprudelt und niemals versiegt, schenkt mir Lebenskraft und Freude, alles, was mir am Herzen liegt. Dahin lenk ich meine Sinne, die Gefühle und meinen Verstand. Denn aus dieser Quelle trinken heißt zu trinken aus Gottes Hand. Denn aus dieser Quelle trinken heißt zu trinken aus Gottes Hand.
Die Veden als Offenbarung des Göttlichen. Die Veden sind die ältesten Texte der indischen Literatur, heilige Schriften der Tradition, die nicht von Menschen verfasst wurden, sondern als ewige Wahrheit göttlichen Ursprungs gelten. Sie werden in Shruti und Smriti unterteilt. Zur Shruti, das Gehörte, werden alle Schriften gerechnet, die direkter Ausdruck göttlicher Offenbarung sind und deshalb unbedingte Autorität besitzen. Ihr ewiger, heiliger Klang wurde von den Rishis in tiefer Versenkung gehört. Diese erschufen nicht aus ihrem Geiste, sondern hörten das, was schon immer da war. Sie gelten als die spirituellen Entdecker der ewigen Wahrheit, nicht aber als deren Schöpfer. Smriti hingegen heißt erinnern. Diese Literatur ist nicht göttlichen, sondern menschlichen Ursprungs, aber auch sie wird heilig gehalten. Diese Texte werden nur dann als verbindlich geachtet, wenn sie sich von einer Shruti herleiten oder mit ihr in Übereinstimmung sind. Smriti ist die auf menschlicher Erinnerung basierende Tradition. Dichter und Heilige haben sie geschaffen. Die Veden in der offenbarten Form der Shruti haben also keinen Autor und gelten als übermenschlich. In diesem Sinn sind sie ewige spirituelle Wahrheiten, ohne Anfang und ohne Ende, die Verkörperung göttlicher Weisheit schlechthin. Sie gelten vielfach auch als die Quelle, auf die sich alles religiöse Wissen zurückführen lässt, aus der auch die später entstandenen Religionen geschöpft haben. Ein Argument für die Einheit der Religionen. Wir erinnern uns, dass es eines der vier Ziele von Sai Babas Mission ist, das Wissen der Veden wiederzubeleben und damit der gesamten Menschheit zugänglich zu machen. Indien kommt hierbei eine besondere Stellung zu, denn dies ist ein Land, das die Veden verehrt, die den Weisen durch göttliche Offenbarung zuteil wurden. Thank you. Offenbarung als Grundlage der Religionen. Allen Religionen gemeinsam ist, dass sie auf Offenbarungen beruhen und Offenbarungen in ihren heiligen Schriften beinhalten. Der österreichische Mystiker Jakob Lorbeer schrieb einmal: Es gibt kein Volk auf der ganzen Erde, dem sich Gott nicht zur rechten Zeit geoffenbart hätte. Die Ursprünge der Religionen zeigen, dass sie mit einer Offenbarung ihren Anfang nahmen. Im Laufe der Entwicklung kamen dann oft weitere Offenbarungen hinzu und es wurden Offenbarungen verschiedener religiöser Führer mit in die heiligen Schriften aufgenommen und kanonisiert. Die darauf gegründeten Strukturen, Kirchen, haben die Offenbarungen später in die Form von Dogmen gegossen und so vor dem Wandel bewahrt. Wie schon die Aussagen von Sai Baba deutlich machen, gibt es allgemein zwei unterschiedliche Offenbarungswege: den natürlichen und den übernatürlichen Weg der Offenbarung Gottes. Den ersten bezeichnet man in der Theologie als Selbstoffenbarung Gottes und meint damit die gesamte Schöpfung, die von allen Menschen gleichermaßen erfahren werden kann. Von jeher nimmt der Mensch die Erhabenheit der Natur wahr und fragt nach deren Ursprung und Urheber. Ihm ist es grundsätzlich möglich, durch Beobachtung und Schlussfolgerung in der Natur und im gesamten Kosmos eine Ordnung und das verborgene Wirken einer die Welt lenkenden Macht und damit ansatzweise Gott selbst zu erkennen. Die Beschäftigung mit dieser Welt mündet idealerweise in den Glauben. Gott ist Schöpfer und Bewahrer der materiellen Welt, zu der auch der Mensch gehört. Hierin stimmen alle Religionen im Wesentlichen überein. Ein ganz anderer Offenbarungsweg, und darin unterscheiden sich die Religionen auf den ersten Blick ganz erheblich, ist der der übernatürlichen Offenbarung. Damit sind die sogenannten Selbstmitteilungen Gottes gemeint, die ausgewählten Menschen geschenkt werden. Aus der Bibel kennen wir die Formulierung: Und das Wort des Herrn erging an. Gott nimmt mit den Menschen Kontakt auf und tut ihnen seinen göttlichen Willen kund. Bei dieser übernatürlichen Offenbarung belehrt er selbst den Menschen über den Schöpfer und dessen Eigenschaften, über seine Absichten und Pläne, seine Gesetze und Gebote. Der Mensch hat nichts weiter zu tun, als gelehrig anzunehmen, was Gott, der Herr, gesprochen hat, und sein Leben danach auszurichten. Offenbarung können wir also als den Kontakt zwischen Gott und dem Menschen verstehen, als Kontakt, den nicht nur der Mensch sucht, sondern der auch von Gott ausgehen kann. Bei Paulus, dem sogenannten Völkerapostel, finden wir den Satz: Auf mancherlei Weise und vielerlei Art hatte Gott einst zu den Vätern geredet. Zuletzt aber in diesen Tagen hat er zu uns gesprochen, durch seinen Sohn. Manche Offenbarungen werden geschaut, Visionen. Manche werden gehört, Auditionen. Andere wiederum durch Engel übermittelt. Offenbarungen sind für jene, die sie erfahren, einschneidende Erlebnisse, die den weiteren Lebensweg nachhaltig verändern können. Vielfach werden Offenbarungserlebnisse als überwältigend beschrieben und es fällt schwer, sie in Worte zu fassen und anderen Menschen zu vermitteln. Offenbarungen sind aber auch gefährlich, wenn sie in einem bereits bestehenden System entstehen. Das haben vor allem die Religionsgründer selbst erfahren. Zarathustra, Jesus und Mohammed wurden, als sie begannen, öffentlich zu wirken, von den etablierten religiösen Führern extrem angefeindet und verfolgt. Auch später, als beispielsweise Christentum und Islam einflussreiche Religionen geworden waren, wurden viele Mystiker aus ihren eigenen Reihen der Häresie verdächtigt und verfolgt, weil ihre Offenbarungen, heute bezeichnet man sie gerne als Privatoffenbarungen, in dem etablierten System keinen Platz hatten.
Privatoffenbarung ist ein Begriff aus der katholischen Theologie und bezeichnet Offenbarungen, die nicht unbedingt der offiziellen Lehre widersprechen müssen, aber kein Teil von ihr sind. Dazu gehören beispielsweise die Offenbarungen der heiligen Hildegard von Bingen oder Teresa von Avila, wie auch Marienerscheinungen jüngerer Zeit, zum Beispiel Lourdes oder Fatima.
Wir können festhalten, dass Offenbarungen, wenn sie einmal in die heiligen Schriften aufgenommen worden sind und zur Lehre und Tradition der jeweiligen Religion gehören, nicht mehr in Frage gestellt werden, auch wenn sie auf gleichem Wege wie neuere Offenbarungen entstanden sind. Diese Religionen bezeichnet man als Offenbarungsreligionen. Sie berufen sich explizit auf göttliche und prophetische Mitteilungen, Eingebungen, Weisungen oder Visionen. Als solche gelten das Judentum, das Christentum und der Islam sowie das Baha'itum, die sich auf die Bibel, den Koran oder das Kitab-i-Aqdas, heiligste Buch, berufen. Offenbarungsreligionen sind also immer auch Buchreligionen, deren heilige Schriften Gottes Weisungen für die Menschen enthalten.
Judentum. Im Alten Testament finden wir eine Vielzahl von Offenbarungsweisheiten. Im Kontakt zwischen Gott und dem Patriarchen, in der mosaischen Gesetzgebung sowie bei den Propheten des israelitischen Volkes. Bereits in der Schöpfungsgeschichte, Mose 1, Vers 28, spricht Gott zum Menschen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Als die Israeliten unter der Führung Mose den Berg Horeb erreicht hatten, wurde das heilige Zelt, die Stiftshütte, außerhalb des Lagers errichtet. Darin fanden fortan die Unterredungen mit Gott statt. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager, heißt es in Mose 33, Vers 7. Und einige Verse weiter, Mose 33, Vers 11, heißt es: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. In der hebräischen Bibel wird von zahlreichen Offenbarungen, die Propheten empfangen haben, berichtet. Angefangen bei Noah und Abraham, weiter über Mose, Elia, Jeremia und Jesaja bis zu Daniel. Für sie alle wird der Anspruch erhoben, dass sie göttliche Botschaften empfangen haben. Auch weibliche Propheten sind als Überbringer von Gottes Nachrichten dokumentiert. Bei Jeremia 1, Vers 5, der sich als von Gott erwählt erlebt, lesen wir über seine Berufung, gegen die er sich zunächst heftig sträubte, weil er sich für zu jung hielt. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.
Christentum. Das Neue Testament bezieht sich nicht nur immer wieder auf die prophetischen Schriften aus dem Alten Testament, sondern setzt selbst die prophetische Tradition fort. Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu, gilt als Prophet der Endzeit und im Islam als der drittletzte Prophet vor Jesus und Mohammed. Die Offenbarung des Johannes von Patmos ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments. Der Prophet Simeon erkannte gemeinsam mit der Prophetin Hanna im Tempel von Jerusalem das Kind Jesus als den verheißenden Messias. Der Apostel Paulus, der einen wesentlichen Teil des Neuen Testaments beitrug, schrieb in seinem Brief an die Galater 1, Verse 11 bis 12 über den Ursprung seines Evangeliums, dass er es als Offenbarung empfangen habe.
Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi.
Nach christlichem Verständnis ist die Offenbarung das Sich-Zeigen des grundsätzlich verborgenen Gottes in der Welt. Es heißt, Gott zeige sich dem Menschen sowohl durch das Buch der Schöpfung als auch durch das Buch der Bibel. So manche Christen aber empfinden es als Problem, nicht beweisen zu können, dass beispielsweise Gott Moses auf den Sinai die Gesetzestafeln gegeben hat. Viele aufgeklärte Menschen können nichts annehmen, was sie nicht durch unmittelbare Anschauung selbst erlebt und mit ihrem Verstand erfasst haben. Die Forderung nach einem Beweis ist im Fall einer Offenbarung aber eine unangemessene Forderung. Sie verkennt die Ebene, auf der sich Offenbarungen ereignen. Sie übersieht die Eigenart des Phänomens, Offenbarung, das sich weder wissenschaftlich noch rational erklären lässt.
Islam. Im Islam finden wir das klassische Beispiel eines Offenbarungsgeschehens, nämlich die Offenbarung des Koran durch den Propheten Mohammed. Im Schrifttum dieser Weltreligion ist sie recht gut dokumentiert. Dabei werden auch die physischen und psychischen Aspekte, von denen Mohammed dabei betroffen war, Klingeln in den Ohren, trockene Kehle, Trance, geschildert. Aisha, Mohammeds dritte und jüngste Frau und Mutter der Gläubigen, berichtet einmal von einer solchen Offenbarung. Al-Harith ibn Hisham, Allahs Wohlgefallen auf ihm, fragte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, indem er sagte: O Gesandter Allahs, wie kommt die Offenbarung zu dir? Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: Manchmal kommt sie zu mir wie der Klang einer Glocke. Und dies ist für mich die schwerste Art. Er, Jibril, Gabriel, verlässt mich dann, wenn ich alles, was er sagte, in meinem Gedächtnis bewahrt habe. Manchmal erscheint der Engel vor mir in der Gestalt eines Mannes und spricht zu mir. Und ich bewahre in meinem Gedächtnis, was er sagt. Aisha sagte: Und ich habe ihn im Zustand gesehen, als die Offenbarung zu ihm kam. An einem sehr kalten Tag lief der Schweiß von seiner Stirn herunter, als er, der Engel, ihn verließ.
Mohammeds Offenbarungen durch den Erzengel Gabriel ereigneten sich über einen Zeitraum von 23 Jahren. Sie enthielten für die damalige Zeit ganz neuartige spirituelle Wahrheiten und wurden zunächst nicht aufgeschrieben. Ihre Zusammenstellung im Koran gilt als direkte Ansprache Gottes an den Menschen und berührte mit ihrer unverfälschten Authentizität und Schönheit der Sprache das Herz vieler in der damaligen Zeit. Kanonisiert wurde der Koran von Osman, von 574 bis 656, einem der vier recht geleiteten Kalifen. Er ließ die von da ab einzig offiziell gültige Version des Koran aufzeichnen, wobei mindestens zwei Männer bei jedem Vers bezeugen mussten, dass sie diesen direkt aus dem Munde des Propheten Mohammed gehört hatten. Der Koran thematisiert an zahlreichen Stellen auch sein Zustandekommen und seine Herkunft, wie in der Sure 16, Vers 2.
Er sendet die Engel auf seinen Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder, zu dem er will. Warnt die Menschen, dass kein Gott da ist außer mir. Mich allein sollt ihr fürchten. Oder Sure 20, 114. Hoch erhaben ist Allah, der wahre König, und überhaste dich nicht mit dem Koran, ehe seine Offenbarung dir nicht vollständig zuteil geworden ist, sondern sprich: O mein Herr, mehre mein Wissen.
In zahlreichen Suren im Koran wird Gott, der Herr der Welten, als Quelle der Offenbarung genannt, wie zum Beispiel in der Sure 32, Vers 2.
Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, stammt vom Herrn der Welten.
Oder Sure 20, Vers 4.
Dies ist eine Offenbarung von ihm, der die Erde und die hohen Himmel erschuf. Oder auch Sure 39,1. Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem Erhabenen, dem Allweisen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten aus der neuen Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satyasai Babas von Norbert Nikolaus das Einführungsessay Erkenntnis, Befreiung, Erleuchtung, Offenbarung, und zwar die Abschnitte 1 bis 4. Die Quellen der Zitate sind in den Satyasai-Briefen hinterlegt. Abschnitt 5, das Problem der Authentizität, hören Sie in unserer nächsten Folge sowie die Abhandlung über den Mystiker Jakob Böhme. Wir danken Norbert Nikolaus für die Überlassung der im Satyasai-Brief erschienenen Essays. Und wir danken den Sprechern Krog Krumbiegel und Markus Fischer-Alt sowie allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Moderation und Produktion Inge Sadai. Om Sai Ram.